Also du trägst die Generation weiter und insofern hast du auch die Verpflichtung in dieser Kette aus deinen Fähigkeiten das Adäquate zu machen. Und wenn du das nicht tust, wirst letztlich du selber auch unglücklich. Ja, die absolute Freiheit führt eben nicht zu glücklichen Zuständen und Höchstleistungen, sondern absehbar eher zum Gegenteil.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum es sowohl für Eltern als auch für Führungskräfte unerlässlich ist, Verantwortung zu übernehmen und eine klare Richtung vorzugeben. Dazu sprechen wir mit Professor Dr. Dr. Hillert, einem angesehenen Experten, der uns Einblicke in die Psychologie der Arbeitswelt bietet. Lieber Professor Hillert, warum denken Sie, sollten Strategien zur Stressbewältigung nicht nur zur Verfügung stehen, sondern sogar verpflichtend sein? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Episode Scharf und Sinnig. Lieber Simon, wie geht es dir? Was ist los in Berlin?
Ja, hallo Jörg. Ach, was ist los in Berlin? Da könnte man ja sehr viele Antworten drauf geben. Was meinst du jetzt? Meinst du den Ort, wo ich wohne? Meinst du das politische Berlin? Meinst du, keine Ahnung, das, was sonst so alles vonstatten geht? Also derzeit ist ja massiv viel los und ich habe das Gefühl, sag mal, das Wort Stress irgendwie generell kommt eine völlig neue Bedeutung auf der einen Seite und auf der anderen Seite fragt man sich bei manchen, warum eigentlich? Ja, genau, das frage ich mich heute auch.
Du bist ja jetzt schon eigentlich ins Thema reingegangen. Magst du ganz kurz erzählen, worüber wir heute sprechen und dann erzähle ich im Anschluss, mit wem wir heute darüber sprechen dürfen.
Ja, ich kann halt nicht anders an der Stelle, weil es ist tatsächlich, man kann eben nicht anders. Das ist ein ganz spannendes Thema und da ist die Frage letztendlich, die wir momentan haben, was bedeuten diese Anforderungen an uns? Was ist da eigentlich los? Wie kommen wir mit dieser scheinbaren Überforderung klar? Haben wir eine scheinbare Überforderung? Haben wir eine echte? Was ist eigentlich mit der Menschheit momentan und mit dem Einzelnen im Besonderen so zugange?
Sehr gut. Heute haben wir das große Privileg, eine wahre Koryphäe begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Dr. Andreas Hillert. Er ist Chefarzt der Psychosomatik und Psychotherapie an der renommierten Schönklinik in Prien am Chiemsee. Als mehrfacher Buchautor hat Professor Hillert mit Werken wie Stress positiv nutzen praktische Wege aufgezeigt, wie wir mit Stress umzugehen lernen. Interessen, Behandlungs- und Forschungsschwerpunkte sind die diversen Interaktionen zwischen beruflichen Belastungen, gesellschaftlichem Wandel und psychischen Erkrankungen. Darüber hinaus teilt er sein umfangreiches Wissen als Dozent im Fach Klassische Archäologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Egal ob in der Klinik, im Hörsaal oder als Autor, Professor Hillert weiß, wovon er spricht und versteht es, Tacheles zu reden. Wir sind sehr gespannt auf ein Gespräch über Ziele, Stress, Burnout und die Geheimnisse der menschlichen Psyche mit einem der führenden Köpfe auf diesem Gebiet. Lieber Herr Professor Hillert, wie heißen Sie? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die glanzvolle Begrüßung. Die macht mir dermaßen viel Stress, dass mir fast nicht mehr einfällt, was ich noch dazu sagen soll. Aber vielleicht könnten Sie die Frage etwas konkretisieren.
Nein, ich hoffe, es hat alles abgedeckt, was Sie mitbringen. Oder fehlt dir noch irgendetwas?
Oh, das spare ich mir jetzt mal, das noch aufzuzählen. Das Leben ist ja reich an Facetten.
In einem kürzlich erschienenen Interview mit der Süddeutschen Zeitung, da sagten Sie, dass psychisch kranke Kinder und Jugendliche nicht unbedingt unter Leistungs-, sondern unter Perspektivlosigkeit leiden. Können Sie das mal näher erläutern für uns?
Also bekannt bin ich ja dafür, dass ich mich Jahrzehnte mit dem Thema Burnout beschäftige. Also sicher was in der Arbeitswelt zum gängigen Begriff geworden ist. Was ist das eigentlich? Und da hatten wir uns vor ein paar Jahren mal den Spaß gemacht, einen etablierten Burnout-Fragebogen, den es in einer Studentenversion gibt, auch mal bei Schülerinnen und Schülern in Bayern mitlaufen zu lassen. Und das spannende Ergebnis war, dass die ausgebranntesten Menschen, die man in Deutschland treffen kann, irgendwie bayerische Gymnasiasten zu sein scheinen. Und das ist ja nun eigentlich nicht das, was man zu dem Thema erwarten würde, dass jetzt keine Menschen, die sich langjährig um ihre Mitmenschen in sozialen Berufen gekümmert haben oder langjährig gestressten Arbeitsplätzen sind, sondern eher kurz kurzfristig in einer Situation sind, die sie offensichtlich frustriert. Und mein, das erste Ergebnis ist dann halt, Burnout ist nicht das Ergebnis, nur wer entflammt war, brennt aus und so, sondern es spiegelt eine frustrierende Lebenssituation. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen Jugendliche dazu, sich per se unter dieser Perspektive Burnout wahrzunehmen? Und wenn man das dann korreliert, die ausgebranntesten Jugendlichen wiederum sind diejenigen, die auf die simple Frage, was habt ihr denn im Leben später mal nach der Schule vor, weiß nicht antworten. Also Gymnasiasten, Jugendliche, die sagen, ich will nachher Journalist werden oder in die Wirtschaft gehen oder Arzt werden, obwohl das ja zum Teil recht stressige Berufe sind, die gute Schulnoten erfordern, wenn man einen Abi-Schnitt braucht, sind deutlich weniger belastet als diejenigen, die sagen, weiß nicht. Und entsprechend dürfte das die Begründung von Ihrer Frage sein. Also Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen prädisponiert eher zu Burnout erleben. Das mag bei etwas älteren Menschen wie bei mir oder als bei Ihnen noch anders konstelliert sein. Da war das mehr so, ich bin in einem Job und von mir wird viel zu viel gefordert und ich werde nicht gut anerkannt für das, was ich bekomme. Also das wären so die Muster, die mir auch meine Patienten ja spiegeln. Da geht es ja um sowas wie Gratifikationsungleichgewicht. Ich habe das Gefühl, ich bringe viel im Job und ich kriege wenig. Und da geht es dann um Therapien wie, was willst du eigentlich, grenzt dich ab, lernt das zu artikulieren. Wenn man das Gleiche auf die Gymnasiasten und Schüler übersetzen würde, würde man wahrscheinlich genau in die falsche Richtung schießen. Die wissen ja gar nicht, für was, wo sie sich da abgrenzen sollen, weil eigentlich die Perspektiven unklar sind.
Das ist ja eigentlich ein sehr spannendes Thema. Insofern, da würde mir gleich eine Frage aufkommen, wenn ich die klassischen Bewegungen aus dem New Work gerade sehen würde, wäre das ja relativ entgegengesetzt. Da würde ich sagen, Verwirklichung muss sein an der Stelle. Ich muss mich selbst auch einbringen können und Freiraum haben. Und das wird als sehr stark und positiv letztendlich konnotiert. Und hätte ich jetzt im ersten Moment auch gesagt, ist es wahrscheinlich auch. Wie würden Sie das jetzt unter der Perspektive sehen?
Naja, wenn Sie wissen, wo für Sie Selbstverwirklichung sie stattfindet und dass es für Sie dazu gehört, mal durch Thailand zu reisen oder durch Kreta zu wandern, dann wäre das ja eine konkrete Vorstellung. Und wenn Sie die verwirklichen, okay. Aber wie gesagt, sehr, sehr viele von den Jugendlichen wissen das ja gar nicht. Nach der Schule mache ich mal irgendwie eine Auszeit, um mich selber zu finden. Aber das sind dann ja irgendwie Worthülsen. Nicht, was ist sich selber finden? Man kann sich auch wunderbar im Job selber finden oder wie auch immer. Und wenn diese Orientierung fehlt, dann nützten die ganzen Freiheiten offensichtlich nichts. Und das bestätigen dann eben auch Daten von psychisch erkrankten Jugendlichen, die noch weniger wissen, was sie wollen. Und wenn man dann die anguckt, die einen guten Therapieverlauf haben, sind das merkwürdigerweise oder naheliegenderweise wieder die vorher eigentlich schon wissen, wo sie hinwollen. Also es lohnt sich, gesund zu werden, weil mein Ziel ist, ich will irgendein konkretes Studium machen und dann reiße ich mich auch zusammen und es ist ja eine Anstrengung, Krankheitssymptome zu überwinden und dann tue ich das und weiß, wo es hingeht. Wenn ich das nicht weiß, dann hänge ich letztlich in der Luft und dann ist es nett, dass es ein bisschen besser geht, aber dann hat es den Nebeneffekt, wenn es mir ein bisschen besser geht, müsste ich ja schon wieder wissen, was ich will mit meiner besseren Befindlichkeit und das führt dann oft dazu, dass es einem dann eben da doch nicht besser geht. Und das ist so das Thema, was mich in den letzten Monaten sehr intensiv beschäftigt hat.
Müsste man dann bei solchen Dingen wie, ich nenne jetzt mal Job Enrichment oder Job Enlargement, tatsächlich als Arbeitgeber auch aufpassen, dass man das nicht übertreibt, um, sagen wir mal, die Mitarbeiter oder auch die jüngeren Mitarbeiter oder generell alle nicht überfordert? Oder wie ist das dann quasi weiterzuleiten?
Das gab es ja schon auch in früheren Generationen. Also nicht jede Initiative für Job Enrichment führte unmittelbar dazu, dass es den Menschen besser geht. Also wenn Sie das bei Menschen machen, die ganz rigide Vorstellungen von Arbeitsabläufen und Verantwortung etc. haben, auch bei durchaus älteren Mitarbeitern, führt dann eine Veränderung dieser Abläufe dazu, dass es mitunter genau ins Gegenteil läuft und die Leute sich schlechter fühlen und krank werden und krank melden. Also ich habe mit größeren Firmen zu tun, Namen sage ich jetzt nicht, die dann auf die Schnapsidee kamen, bei einem Halbbeamtenapparat agiles Arbeiten einführen zu wollen und das so im Hauruck-Verfahren. Jetzt denkt mal alle um und es gibt keine Vorgesetzten mehr und wir treffen uns morgens und dann wird das Tages- und Sie wissen, wie agiles Arbeiten funktioniert, aber das ist ja 180 Grad konträr zu der Erwartung vieler langjähriger Mitarbeiter. Und wenn man das nicht systematisch einführt, dann braucht man keine Jugendlichen, dann kann man auch ältere Mitarbeiter sozusagen wunderbar in Hochstresssituationen bringen, beziehungsweise massiv frustrieren, weil dann auf einmal alles, was sie meinen, sich erarbeitet zu haben an Wissen und Hierarchien, weggefegt wird, sicher mit viel mehr Freiheit, aber Freiheit alleine macht offensichtlich Menschen nicht glücklich, wenn sie nicht eine Basis dafür haben, diese Freiheit adäquat zu nutzen.
Aus meiner Erfahrung heraus es ist doch momentan so oder seit Jahren so, dass die Eltern gar nicht mehr so richtig viel vorgeben, sondern im Grunde genommen sagen, du kannst machen, was du willst. So, dann ist das aber im Grunde genommen vielleicht gar nicht so hilfreich für die Kinder, weil sie einfach so unglaublich viele Optionen haben und vielleicht zu wenig Führung. Gehen Sie da mit?
Sie könnten ein Elternteil einer unserer jugendlichen Patienten sein. Also das ist ein sehr, sehr häufiges Zitat.
Tatsächlich.
Ich will ja, dass mein Kind gut geht und wir zahlen alles. Du hast jede Freiheit, du sollst es besser haben, als wir es damals hatten. Also so aus der Perspektive von den Babyboomer plus minus Generation Eltern mag das ja auch ganz logisch sein. Da hat man drunter gelitten. Also mein Vater war Jurist, Leiter einer Personalchef einer großen Firma. Ich hätte mir nicht erlauben können, ein Jahr nichts zu tun und ich wollte eine Archäologie studieren. Das hatte man mir doch glatt verboten nach dem Motto, damit kannst du keine Familie ernähren. Also da war schon klar, in welche Richtung sich das zu bewegen hat. Ich habe nicht drunter gelitten, es hat dann habe ich gut hingekriegt, aber da haben sicher viele Generationskollegen gelitten und dann ist es eigentlich ja total sympathisch, wenn ich meinen Kindern das nicht zumuten will. Das einzige Dilemma an der Geschichte ist, dass sich die Zeit natürlich geändert hat. Sie haben schon gesagt, die heutigen beruflichen Möglichkeiten sind doch mal exponentiell viel mehr. Und dass sozusagen diese absolute Freiheit, wenn ich selber intrinsisch nicht konkrete Ziele definieren kann und dann noch die Idee habe, ich will einen Beruf haben, der mir immer Spaß macht und wo ich mich kreativ entfalten kann, letztlich zu einer Paralysesituation führt. Das ist bei uns unter unseren Patienten natürlich keine Diagnose, aber wir nennen das orientierungslose Jugendliche und die gibt es von 14. Der Älteste, den ich gerade aufgenommen habe, ist 52. Der hat es bis heute nicht geschafft. Der hat da mal Theaterwissenschaften studiert und dies und jenes. Dann wollte er mal Lehrer werden, aber dann hat er gemerkt, das ist auch nicht so toll. Hat ja Gott sei Dank Geld von seinen Eltern und wenn man dann nicht die Notwendigkeit hat, sich festzulegen und irgendwelche unangenehmen Kleinigkeiten, die jeder Beruf wahrscheinlich hat, in Kauf zu nehmen, dann gibt es solche wirklich tragischen Karrieren, die dann den Anschluss an eine normale, gesunde Entwicklung verlieren. Und das sind heute nicht wenige Leute.
Würden Sie sagen, das liegt eher am Wert an sich, dass man quasi nicht erkannt hat oder erkennen kann, was für einen besonders wichtig ist? Ich frage, weil ich habe vor kurzem eine Bachelorantin gehabt und die hat tatsächlich gesagt, bei kurzem Nachdenken, woran es denn liegt, dass die Generation so ein bisschen orientierungslos wirkt, da sagte sie tatsächlich, naja, wir müssen kein Geld verdienen. Also ich habe ja Großeltern, die im Zweifel zahlen, ich habe Eltern, die im Zweifel zahlen, ich bin gar nicht in der Pflicht, das machen zu müssen. Ist das in dem Fall was Negatives aus Ihrer Erfahrung heraus, diese Pflicht nicht zu haben?
Also es ist einerseits angenehm, nicht diese Pflicht zu haben, weil sie viel Freiheit verleiht. Aber wenn ich mir nicht aus anderen Motiven heraus eine Richtung gebe, ist es ein hohes Risiko, dann letztlich alles nur halbherzig zu machen. Also keine Verpflichtung, sich selbst und dem Leben gegenüber zu haben, klingt gut, aber scheint nicht die Garantie für ein Paradies auf Erden zu werden.
Wie mache ich es dann richtig? Jetzt wieder in meiner Funktion als Vater. Ich habe zwei Kinder und ich möchte denen natürlich einen schönen Weg weisen. Ich möchte denen die Möglichkeiten geben, alles zu tun oder das Richtige zu tun. Ich möchte unterstützen. Wenn ich jetzt sage, mach was du willst, ist es nicht ganz gut, wenn ich sie in eine bestimmte Richtung drücke, ist es vielleicht auch nicht so gut. Aber was wäre der perfekte Weg?
Ja, die Frage ist ja, wie gut wollen Sie mit sich selber umgehen? Denn wenn Sie Druck ausüben und sagen, Tochter oder Sohn, ich fände, du bist ein intelligentes Mensch und das wäre, glaube ich, ein guter Beruf, der zu dir passt, übernehmen Sie ja eine gewisse Verantwortung und riskieren, dass Ihr Kind sagt, ich lasse mir von dir nichts vorschreiben, ich bin alt genug, selber zu wissen und so weiter. Also für viele Menschen, unser Eltern, wir sind ja dann die Elterngeneration, ist es auch ein Stück weit Konfliktvermeidung und man tut sich selber was Gutes, man gibt sich den Heiligenschein, dass man ja alle Bedürfnisse des Kindes Berücksichtigung keinen Druck macht. Also aus dieser Komfortzone müsste man ein Stück weit raus und warum nicht dem Kind eine adäquate, von einem für stimmig geachtete Rückmeldung geben. Du hast da und da deine Fähigkeiten, das finde ich prima. An den und den Stellen glaube ich, das ist nichts. Und bitteschön, ich erwarte von dir auch, dass du mir später mal meine Rente bezahlst. Das ist vielleicht ein provokativer Satz, aber ich glaube, einer, der im Rahmen der letzten Jahrzehnte irgendwie verloren gegangen ist. Also wir haben so Zitate wie, ich habe mir nicht ausgesucht, geboren zu werden, meine Eltern sind für mich zuständig, aber ich bin für niemanden verpflichtet. Und das ist eine Einstellung, in der jede Gesellschaft an die Wand fahren muss. Ja, weil dieses Kind ja dann später auch mal Eltern- und pflegebedürftig wird. Und wenn wir uns aus diesem Generationenvertrag verabschieden und so tun, es gäbe davon eine Befreiung, dann ist das eine absolute Illusion, die man, glaube ich, auch seinen Kindern gegenüber vertreten muss. Also wir tun was für dich, aber letztlich, auch wenn es indirekt über Beitragszahlung ist, bist du ein Teil einer Kette, die Idee, dass es die letzte Generation ist, das gab es in der Weltgeschichte schon ein paar Mal. Das ist auch eine Art, sich das Leben leicht zu machen, weil man dann ja keine Verpflichtung mehr hat, außer warnen zu müssen. Also du trägst die Generation weiter und insofern hast du auch die Verpflichtung in dieser Kette aus deinen Fähigkeiten das Adäquate zu machen. Und wenn du das nicht tust, wirst letztlich du selber auch unglücklich. Die absolute Freiheit führt eben nicht zu glücklichen Zuständen und Höchstleistungen, sondern absehbar eher zum Gegenteil, von Ausnahmen immer abgesehen.
Jetzt würde ich Pflegekräften oder Sozialarbeitern oder Ärzten unterstellen, dass sie eine hohe intrinsische Motivation haben. Also dass zwischen dem, was sie können und zwischen dem, was sie wollen und auch in dem Fall tun, gibt es eine ganz enge Verknüpfung. Aber laut Krankenkasse rutschen genau diese Beschäftigten relativ schnell in den Burnout. Ist es etwas, was Sie auch beobachten können oder wie kann das sein, dass genau die mit der hohen intrinsischen Motivation vielleicht eher dazu
neigen? Das ist ja sozusagen die Idee, wie Herr Freudenberger 1974 Burnout anführungsstrich oben entdeckt oder erfunden hat. Die Frage ist ja, wie messe ich Burnout und was stelle ich mir unter diesem Phänomen vor? Weil primär ist es ja ein Phänomen, was man niemandem erklären muss. Ein ausgebranntes Haus, das ist ja ein prägnantes Bild, so hat Herr Freudenberger das auch in seinem ersten Aufsatz gesagt. Wer je ein ausgebranntes Haus gesehen hat, der weiß, wie verheerend so etwas ist. Und wenn ich dieses Bild auf mich selber anwende, dann habe ich sozusagen das, was man mit Burnout verbindet. Es ist bis heute keine Diagnose und es wird auch keine. Es ist letztlich etwas, was jeder subjektiv selber für sich definieren kann. Und das finde ich insofern einen wichtigen Punkt, als es eben auch idealerweise keine Entschuldigung dafür ist, nicht mehr für sich und seine Belange eintreten zu müssen. So, und jetzt ist die Frage, wie geht man in unterschiedlichen Berufsgruppen mit diesem Phänomen um. Also das Gute an Burnout ist ja, dass es ein sehr erstmal nicht stigmatisierendes Bild ist, um Überlastungszustände anzuzeigen. Mein Job ist so schlimm, ich fühle mich ganz ausgebrannt, habe keine Energie mehr, so ein Batteriemodell steckt dahinter. Und da habe ich mit Kollegen zusammen und bayerischen Beamten eine richtig schöne Untersuchung gemacht, über 50.000 Teilnehmer, quer durch alle Berufsgruppen. Das ging von einem Elektrokonzern in Erlangen aus, wo Ingenieure und technische Mitarbeiter waren und alles, was im Bayerischen Beamtenbund so tätig ist, von Lehrern und Verwaltungsangestellten. Da kann man dann sehr schön gucken, in welchen Berufsgruppen sozusagen Menschen sich eher ausgebrannt fühlen als in anderen. Dann hat man nochmal 400 Intensivmediziner aus Großkliniken. Und dann findet man, dass eben Stress erleben und Burnout erleben und auch wenn man den deutschen Begriff ausgebrannt nimmt, ein Stück weit auseinandergeht. Also Lehrer fühlen sich sehr im Stress und zum Beispiel viel häufiger ausgebrannt als Mitarbeiter, ärztliche Mitarbeiter von Intensivstationen. Also es ist nicht ein objektives Maß für berufliche Belastung, sondern erstmal ein subjektives, in der Berufsgruppe kultiviertes, mehr oder weniger kultiviertes Ventil mit diesen Phänomenen Erschöpfung und eigene Belastungsgrenzen umzugehen. Und der nette Fragebogen, der meistens verwendet wird, Maßnach Burnout Inventar, hat den Nachteil, dass es überhaupt keine evaluierten Daten an der bevölkerungsnormalen Stichprobe gibt. Das heißt, man wertet jede Berufsgruppe für sich getrennt aus oder jede Gruppe, die man befragt. Und Sie kennen doch sicher die Gaußsche Verteilungskurve. Ja, also wenn wir zum Beispiel unsere Schuhgrößen, Körpergrößen oder was messen, bei größeren Gruppen haben wir eine Gaußsche Verteilungskurve. Und wenn wir dann sagen, alles, was hinter diesem Umschlagpunkt liegt, ist besonders belastet, kommt man auf immer plus minus ein Drittel. Und wenn Sie jetzt mal die Studien dazu durchlesen, dann finden Sie eigentlich immer, dass welche Gruppe auch immer man untersucht, ein Drittel besonders belastet ist. Und das hat diesen methodischen Hintergrund. Also Ärzte sind nicht besonders belasteter als andere Berufsgruppen auch im Zweifel. Man hat, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, eine größere Nähe oder Distanz, diesen Begriff zu verwenden, um sich selber zu beschreiben. Und viel mehr Wahrheit steckt hinter diesen ganzen Untersuchungen leider nicht.
Ah, okay. Interessant.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Ich hatte noch eine Frage zum Thema Stress. Und zwar, wenn wir von Stress sprechen generell, dann ist es ja in vielen Bereichen so, wenn man jetzt die, ich sag mal, so klassischen Management-Weisheiten nimmt, die in diesen Lehrbüchern stehen, also die Lehrbücher in Anführungsstrichen, da haben wir dieses Thema, ja, man muss den Mitarbeiter stressen, damit er produktiver wird. Das kommt ja auch so ein bisschen aus der Agrarwissenschaft, wo man ja auch sagt, man muss die Traube stressen, um besseren Wein zu bekommen und so. Und das antizipiert man dann für die Mitarbeiter. Ist da was dran oder ist das ein völlig verdrehtes Menschbild? Wie würden Sie das sehen?
Naja, völlig verdreht ist es nicht. Also das es gibt ja auch da eine schöne Kurve, Zusammenhang, Leistung zu sagen Drucksituationen. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad braucht man eine Stresssituation als Ausgang, um leistungsfähig zu werden. Aber wenn man diese Kurve überstrapaziert, rutscht man ziemlich schnell ins Gegenteil. Und ideal ist natürlich, man hat die intrinsische Motivation, sich selber zu stressen. Ich möchte dieses Ziel erreichen. Wenn ich das vermitteln kann, bin ich wahrscheinlich ein guter Arbeitgeber. Wenn ich den Druck extern gebe, das mag vor 20 Jahren noch irgendwie viel Wirkung gehabt haben. Wenn Sie das mit Mitarbeitern der Generation Z machen, dann sind die morgen weg oder krankgeschrieben. Das sind sie so häufig und dann übermorgen ganz woanders. Also ich glaube, das würde man heute nicht mehr so formulieren mit der Traube und so, wie Sie das gerade getan haben. Kommt nicht gut.
Ist nicht meine Erfindung.
Nee, ist klar.
Ja, meine Beobachtung ist auch wirklich eher die, dass man sagt, nee, Druck wegnehmen, so ein bisschen in Watte packen die Mitarbeiter, dass sie ja nicht in so eine Situation irgendwie reingeraten oder dass es ihnen ja gut geht.
Ja, und das ist ja genauso schwierig zu machen. Also wenn ich nicht intrinsisch motiviert bin, etwas zu tun, fühle ich mich auch von sehr harmlosen Situationen schon massiv überfordert. Da wären wir wieder bei unseren bayerischen Schülern, die wir eben gesagt haben. Also die nicht wissen, wozu gehe ich da eigentlich hin, was will ich, warum will ich eigentlich Englisch, Mathe oder was auch immer lernen, fühlen sich erheblich überlasteter als die sagen, ich brauche das für meinen guten Abischnitt, um dann Psychologie oder irgendwas zu studieren. Also nur Entlastung. Es gibt nette Burnout bei Kindern und Jugendlichen, wo der Autor dann empfiehlt, wir stressen uns Jugendlichen zu sehr, wir müssen den Druck reduzieren. Das führt eben auch nicht zur Lösung des Problems. Wahrscheinlich ist das eine Schraube ohne Ende. Also je weniger Druck ich mache, ich werde trotzdem nicht verhindern, dass es immer noch Leute gibt, die sich damit massiv überlastet fühlen, weil sie es ja nicht intrinsisch tun, was auch immer sie tun müssen.
Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Führungskräfte oder Unternehmenslenker oder Lenkerinnen in unserem Gespräch folgen und denken, ja, der Herr Professor Hillert hat bestimmt mit dem, was er sagt, recht. Aber was kann ich jetzt tun, damit meine Mitarbeitenden besser mit Stress umgehen können oder damit es ihnen allgemein besser geht? Gibt es da eine pauschale Antwort drauf?
Also nicht in einem Satz, aber es gibt, sagen wir mal, wichtige Facetten. Die eine Facette mit Motivation und so, die hatten wir schon mal angehakt. Also natürlich, aber das ist jetzt nicht von mir, sondern das können Sie wirklich in jedem Managementbuch nachlesen. Natürlich geht es um eine sinnhafte Tätigkeit, mit der sich das Individuum identifizieren kann. Klammern wir das mal aus, weil da sehr viele individuelle Aspekte sind, auf die ich als Arbeitgeber nur sehr bedingt Einfluss habe. Und Punkt zwei ist, wie ich mit Stress umgehe, das ist auch etwas, was zur Professionalität in sehr vielen Berufen gehört. Und das einfach vorauszusetzen, ist, glaube ich, zunehmend naiv. Also ich beschäftige mich viel mit Lehrkräften, weil die eine große Gruppe unter unseren Patienten darstellen. Und wenn es bis heute für Lehrkräfte nicht verpflichtend ist, sich auch nur mal ein paar Stunden mit sich selber, seinen eigenen Mustern, seinen Sensibilitäten, seinen Stressverstärkern zu beschäftigen, weil das Kultusministerium da irgendwie keinen Sinn oder kein Geld sieht. Also es gibt so freiwillige Angebote, aber verpflichtend ist es nicht, dann ist das natürlich in hohem Maße unprofessionell. Es gibt natürlich Strategien, wie ich mit Stress, der auch immer meine Reaktion, meine Wahrnehmung auf bestimmte objektive Belastungen ist, adäquater umgehen kann, unter anderem, indem ich meine eigenen Muster reflektiere. Und solche Angebote zu machen und gerade auch in Sozialberufen wie im Lehrerberuf nicht nur als optional, wer mal Lust dazu hat, soll es tun, sondern letztlich verpflichtend, das würde ich dringend empfehlen. Da es aber Geld kostet, befürchte ich, dass sich so schnell noch nicht durchsetzen wird. Umgekehrt wäre das natürlich auch ein Thema für Arbeitgeber. Also natürlich sollte es über Entspannungstrainings oder so Allerweltsmethoden hinaus schon Stressbewältigungsangebote, die etwas weitergehen, für Mitarbeiter geben, um sozusagen diese Professionalität zu entwickeln, die man im Zweifel in immer mehr Berufen zukünftig wird brauchen müssen und können.
Ich würde gerne drei Säulen mal nebeneinander stellen, wie man quasi aufgehen kann, wie man sich motivieren könnte. Dann gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Ich würde jetzt mal einfach zitieren an der Stelle so ein wenig den Benediktinerorden, der sagt, man braucht Kontemplation täglich, um quasi mit sich selbst ins Reine zu geraten. Dann würde ich so aus jugendwissenschaftlichem Bereich sagen, es ist auch Muße notwendig. Und jetzt bin ich mal im reinen quasi Managementbereich unterwegs, wo man sagt, alles muss messbar sein. Jetzt die Frage, sind denn diese Zeiten der Möglichkeiten, dieses in sich gekehrt sein und sinnen, was man machen kann, auch als Unternehmen, jetzt nicht nur als Person, Unternehmen, ist das überhaupt messbar oder ist das Widerspruch in sich?
Ja, natürlich können Sie jetzt irgendeinen Fragebogen dazu entwerfen, die gibt es alle, also kein Problem, das kann man irgendwie messen, aber ich habe natürlich einen Kern in meiner Individualität, den ich auch nicht unbedingt von meinem Arbeitgeber messen lassen möchte. Also insofern würde ich bei Ihrer Frage mit einem klaren Jein antworten. Und die Idee, mein Mitarbeiter gehört voll und ganz mir und ich habe alles unter Kontrolle, das wird hoffentlich nicht funktionieren und macht auch Mitarbeiter nicht gesund. Das Erste, was Sie jetzt gesagt haben mit dem Mönchsorden, setzt ja nun wiederum eine hohe intrinsische Motivation, nicht? Und die Identität mit dem voraus, also in der Hoffnung. Das Zweite, können Sie nochmal, das war jetzt die Messbarkeit war das Dritte, das Zweite war...
Ja genau, das Zweite war die Muße aus der Erziehungswissenschaft, dass ich sage, ich habe diese Mußefächer, sowas wie Musik eben an der Stelle, also nicht, dass Muße Musik wäre, aber die Möglichkeit im Prinzip nicht messbare Dinge einzubringen, künstlerische Effekte, sowas.
Also letztlich geht das ja in diese Kreativitätsrichtung und in Berufen, die jetzt nicht nur das strikte Abarbeiten nach einem bestimmten Modell beinhalten, ist natürlich das Denken über Tellerränder hinaus eine Fähigkeit, die nicht gezielt zu verbessern ist, aber wo ein Rahmen günstig wäre, selbiges entwickeln zu können.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, oder ich bin ein Unternehmen und ich habe jetzt die Problematik bei meinen, sagen wir mal, 300 Mitarbeitern, ich habe tatsächlich einen sehr hohen Krankenstand und ich habe einen immer längeren Krankenstand, wo ich auch merke, Depressionen spielen eine Rolle, psychische Erkrankungen spielen eine Rolle. Ja, ich habe keine Diagnosen, aber ich kriege hier vielleicht ein Gefühl dafür. Ja. Was kann ich machen, so im ersten Moment? Erstmal rein praktisch bezogen. Was sind die Möglichkeiten, die ich habe?
Rein praktisch bezogen haben Sie wenig Möglichkeiten. Also Sie können ja im Einzelfall nicht nachforschen, was da ist. Also was ich vorschlagen würde, das offen zum Thema zu machen. Also es gibt ja schöne Tabellen, wie häufig sind Depressionen in der Bevölkerung. Das ist ja keine seltene Erkrankung, 8,5% aller erwachsenen Deutschen, kennen Sie, entwickelt jedes Jahr zumindest 2 Wochen die Symptome einer Depression. Wir haben schöne Daten eines großen Elektrokonzerns, ich darf Ihnen nicht sagen, wie der heißt. Und da konnte man dann natürlich sehr schön sehen, dass diese Depressionswerte und Krankheitstage in unterschiedlichen Abteilungen unterschiedlich verteilt sind, was offensichtlich mit unterschiedlichen Führungsfiguren zusammenhing. Und dann hat der dieser Elektrokonzern gesagt, Herr Hillert, Ihre Forschung interessiert uns, finden wir total spannend, aber wir machen jetzt mal was anderes. Also dann ist die Frage, will ich an diese heißen Kühe ran, wenn nämlich der Kronprinz des Oberchefs dann den hohen Krankenstand hat und man den nicht rausärgern will, dann ist die Methodik wieder weg. Also man kann die Leute in nicht zu großen Gruppen an einen Tisch sitzen und solche Themen offen diskutieren. Ja, und natürlich verstehe ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, lasse ich mich leichter krank schreiben. Und eine Generation Z, wo relativ viele Spaß als erstes Lebensziel haben, ist wahrscheinlich oder ist objektiv eher frustriert und hat höhere Krankheitszahlen als Babyboomer, der sagt, nur wenn ich was leiste, bin ich es wert. Und auch wenn mein Chef nicht gut ist, ich habe die Verpflichtung, das durchzuziehen. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, sowas auch im Kleinen mit einem Stück weit persönlicher Verantwortungsübergabe zu thematisieren. Und den Mut haben bisher relativ wenige. Wenn Sie jetzt so Umgang mit Generation Z-Schriften in der Literatur angucken, läuft es ja immer so auf Diplomatie und seien Sie mal freundlich und geben Sie zu und jedem. Eigentlich wollen wir doch selber alle auch nur viel länger krank sein, weil es uns dann besser geht. Also ich glaube, diese Soft-Haltung hilft im Ende nicht besonders viel weiter. Es wird immer Leute geben, die wir nicht erreichen, auch nicht mit Offenheit und noch so viel entgegenkommen. Aber es gibt eine große Gruppe, die man wahrscheinlich auch besser abholen kann, wenn man solche Themen offen auf dem Tisch legt.
Was macht Homeoffice mit der mentalen Gesundheit von Beschäftigten? Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt?
Also nicht nur ich, sondern da gibt es ja auch eine Reihe Literatur jetzt darüber. Mhm. Und Corona hat das Ganze ja quasi im Turboverfahren über die arbeitende Bevölkerung gezogen. Am Anfang eher so nach dem Motto, endlich mehr Freiheit und ich brauche keinen Fahrweg mehr. Und im Moment, also zumindest was ich bei meinen Patienten beobachte, dreht sich das auch wieder um. Ich verliere den persönlichen Kontakt zu meinen Kollegen. Online kann man ja mehr oder weniger nur offiziell reden, obwohl es dann schon Firmen gibt, die dann eine halbe Stunde inoffizielles Reden irgendwie da anschließen, weil sie merken, dass eben viele Kontakte nicht nur auf Sachinformationsweitergabe beruhen. Also ich habe mehr Patienten, die heute sagen, ich leide darunter, dass ich keine Kontakte zu Kollegen habe und die das eher wieder wollen, wo es dann Firmen gibt, die sagen, na, das ist ja viel zu teuer, da müssen wir wieder mehr Bürofläche anmieten. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es gibt ja genügend psychologische Gründe, warum es gesund ist, einen intensiven persönlichen Austausch zu treiben, der weit über das hinausgeht, was man im Online-Verfahren hinbekommt. Also diesen Rahmen auch weiter zu pflegen, zu kultivieren und den auch als eigenen Wert zu erkennen. Also diese Anonymisierung, jeder geht irgendwann in die Firma, dockt sich an irgendeiner Station ein und dann ist man egal wo. Das mag pragmatisch sein und Mietkosten reduzieren, aber dürfte langfristig nicht zum Zusammenhalt von Mitarbeitern und von Kollegialität führen.
Also würden Sie das auch nicht den Mitarbeitenden raten, die Form des Arbeitens präferieren würden?
Na, wenn sie in einem super sozialen Umfeld zu Hause sind, alle sozialen Kontakte, Bedürfnisse, die sie haben, da wunderbar abdecken können. Wenn sie eine Tätigkeit haben, die sich im Wesentlichen online erledigen lässt, weil es Bearbeiten von Tabellen und Frag mich nicht ist, dann mag das im Einzelfall super sein. Das Problem, auch gerade wenn es jüngere Menschen sind, die Sozialkontakte, das ist nichts, was man mal kann und dann ist es, kann man es, sondern das ist so wie eine Fremdsprache, die muss man auch trainieren und die auch das dann Spaß macht, wenn man sie trainiert. Und ich, also was ich jetzt hier in der Klinik sehe, sind eher Menschen, die da einfach aus dem Training kommen und Tag-Nacht-Rhythmus geht durcheinander. Man kann ja wunderbar noch bis 23 oder 24 oder noch länger seine Arbeit online machen, weil ja nur die Stunden insgesamt stehen. Und wo das dann sozusagen zu einer Entkoppelung von Lebensrhythmus, Arbeitsrhythmus und Sozialkontakten kommt, die gerade, sagen wir mal, alleinstehenden oder in fragilen Partnerschaften lebenden Menschen eher nicht gut tut. Ausnahmen bestätigen immer die Regel und es mag Jobs geben, wo das super funktioniert. Aber ich würde sagen, für die Mehrzahl der Menschen ist das langfristig kein gutes Modell, praktisch nur von zu Hause aus online zu arbeiten und seine Kollegen nur als virtuelle Figuren zu kennen.
Finde ich einen spannenden Punkt, weil Sie das Trainieren genannt haben. Es ist ja generell so, dass man ja viel digitaler auch kommuniziert. Man spricht ja weniger miteinander, man telefoniert ja weniger, man schreibt sich WhatsApp, SMS oder E-Mails. Also ich glaube, man trainiert es generell schon einfach ein bisschen weniger, oder? Ja. Diesen sozialen Austausch.
Also das ist gerade bei Jugendlichen ein massives Problem. Wenn der normale Jugendliche schon 4 Stunden am Tag online hängt, wo er durch tolle Systeme seine Bedürfnisse kurzfristig sozusagen befriedigt bekommt, Rückmeldungen, Likes und was nicht alles, aber gerade da eben nicht mehr trainiert, wie man mit normalen Konflikten unter Jugendlichen umgeht. Also wenn Sie bei uns auf die Jugendstation gucken, gibt's ganz viele, die sich traumatisiert fühlen. Und wenn Sie fragen, ja, was ist denn euer Trauma? Ja, ich bin gemobbt worden in der Klasse. Die haben da nicht mehr mit mir geredet oder man hat mir irgendwelche Klamotten weggenommen und so. Wo man, wir als Babyboomer oder ich nehme an, Sie sind auch so ein bisschen eher vom Geburtsjahrgang in diese Richtung, sagen würden, das ist doch das Normale von der Welt, dass man sich kappelt im Klassenzimmer und packt, schlägt sich und packt, verträgt sich und dann kriegt man das auch wieder hin. Aber dazu braucht es eben eine regelmäßige Übung in diesem Bereich und gerade in den kritischen Jahren, Kindheit, frühe Jugendzeit, wo man die quasi Basis für Selbstwert und sich selbst verteidigen lernt. Und wenn man das nicht lernt, online lernt man es sicher nicht, sind das Defizite, die später schwer aufzuholen sind. Ja, mit zunehmendem Einsamkeitserleben, was dann aber auch ja letztlich heißt, ich finde nicht die Leute, die zu mir so nett sind, wie ich meine, dass man nett zu mir sein muss. Und das wird dann recht schwierig, eben immer genügend solche Leute zu finden.
Herr Professor Hillert, Sie sind Dozent, Sie sind Chefarzt, Sie sind Autor mehrfacher Bücher. Ihnen ist Stress mit Sicherheit nicht unbekannt. Was machen Sie denn in stressigen Situationen? Wie gehen Sie damit um?
Ach, das ist ja eine sehr intime Frage, aber gerne.
Ja, ja, das muss sein.
Ja, nee, das ist ja auch gut. Also ich habe ja verschiedene, Sie haben es ja schon gesagt, ich nicht, ich mache noch Archäologie und so. Also ja, ja. Ich wechsle sozusagen immer von dem verschiedenen Bereich auf einen anderen Bereich. Also wenn ich mich in der Klinik jetzt zu sehr genervt fühle, dann bereite ich jetzt meine Vorlesung über Antikenrezeption für das nächste Sommersemester vor. Und aus der anderen Perspektive heraus relativiert sich ja die Dynamik des eigenen Faches, nicht? Also Archäologie ist doch wunderbar. Also was ist ästhetischer Wert über 2000 Jahre hinweg? Wie schnell ist das, was jetzt hier als neues Motto durch die Firma gejagt wird, ist das wieder vorbei? Welche Halbwertszeit hat das wahrscheinlich? Und umgekehrt, wenn man in der Archäologie ist und guckt, wie ewig lange Leute brauchen, um einen Aufsatz mit kilometerlangen Anmerkungen zu schreiben, wer liest denn den Quatsch? Da finde ich die Medizin und diese Dynamik doch viel besser, wo man kurzfristig an Ergebnissen arbeitet. Und wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen zwischen diesen Bereichen zu changieren, finde ich das für mich persönlich die beste Art, mich zu entspannen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der stundenlang meditierend da sitzt, aber ich wechsle den Bereich und kriege vielleicht so einen ähnlichen Effekt, wie es der Meditierende auf seine Weise findet.
Ach, sehr gut, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, also ich kenne das so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Also manchmal ist es dann auch das Spielen mit den Kindern oder der Sport. Einfach die andere Beschäftigung, die das eine vielleicht wieder ein bisschen relativiert und ein bisschen gerade rückt. Und vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal drauf.
Ja, also genau, das könnte man eigentlich sogar als Stressbewältigungsprogramm, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das verkaufen. Also zum Beispiel Lehrerinnen, die keine eigenen Kinder haben, sind subjektiv erheblich gestresster als Lehrerinnen mit eigenen Kindern, die genau das machen, was sie sagen. Nicht, man relativiert sozusagen das Problem in einem Bereich dadurch, dass man im anderen Bereich mehr Erfahrungen hat. Genau, und die Erfahrung, wenn man sie selber macht, dann haben sie so ein prägnantes Gegengewicht und funktionieren, den Lehrern das nur zu erzählen, bringt ja nichts, nicht? Dann, aber wenn, ja, diese Erfahrung zu haben, und insofern wäre das sicher eine wichtige Stressbewältigungsstrategie für die Zukunft, in mehreren Bereichen aktiv und intrinsisch motiviert zu sein. Und da wären wir wieder bei diesem Thema intrinsisch motiviert, denn wenn ich nur primär Spaß haben will, also Archäologie ist auch Arbeit, wenn sie sich sozusagen da reinarbeiten und so, ja, der Spaß kommt dann auf der Metaebene. Und das unseren heutigen Schülern und Jugendlichen ersparen zu wollen, nach dem Motto, man kann ja alles googeln, ihr braucht nicht mehr wissen, wie lange der 30-jährige Krieg gedauert hat, da schießt man sich letztlich selber ins Knie. Kurzfristig findet man lauter zufriedene Leute, weil der Stress sich reduziert, und langfristig verarmen wir und haben immer weniger Möglichkeiten, das zu machen, was wir gerade eben reflektiert haben, aus unterschiedlichen Perspektiven, ein einzelnes Stressszenarium auch relativieren zu können.
Was wirklich kein Schuss ins Knie war, das war unser Gespräch, Herr Professor Hiller. Das hat wirklich große Freude bereitet. Ich fand es sehr anspruchsvoll. Ich werde es mir selber mit Sicherheit auch nochmal anhören. Aber ich konnte einiges mitnehmen. Ganz lieben Dank an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns da ins Gespräch gegangen sind. Es war sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Können wir gelegentlich fortsetzen.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.